Liebe Gemeinde, nach dem letzten Gottesdienst wies mich eine Zuhörerin auf einen Werbespot hin, der gelegentlich im Fernsehen läuft. Und dieser Werbespot, der könnte glatt von unserem Predigttext abgekupfert worden sein. Da muss eine Frau in einer Gesprächssituation ihre Personalien angeben. Und der Mitarbeiter, der fragt sie so gedehnt, gönnerhaft, ihr Beruf? Oder sind Sie nur, da will er schon Hausfrau sagen. Und die Dame kommt ihm dann zuvor und sagt, ja, wissen Sie, ich arbeite in der Kommunikationsbranche und im Organisationsmanagement. Außerdem gehören Qualitätssicherung, Nachwuchsförderung, Forschung, Mitarbeitermotivation und Rechtsprechung zu meinen Aufgaben. Und nebenbei arbeite ich noch als Ärztin und als Innenarchitektin oder kurz gesagt, ich führe ein sehr erfolgreiches kleines Familienunternehmen. Da hat sie dem Herrn das Maul gestopft und im Hintergrund wurden dann jeweils die häuslichen Tätigkeiten gezeigt, die zu diesen verschiedenen Bereichen passen. Also Qualitätssicherung, da hilft sie den Kindern bei den Schularbeiten oder Rechtsprechung, da schlichtet sie einen Streit zwischen den Geschwistern oder als Innenarchitektin, sie richtet eben die Wohnung schön ein. Die Firma, die diesen Werbespot gedreht hat, Sie können das nachlesen unter www.familien-managerin.de. Da ist der also zu finden auf der Homepage, familien-managerin.de. Diese Firma vertreibt Haushaltsgeräte, unter anderem Staubsauger, aber sie hat auch ein sehr offensives gesellschaftliches Engagement in ihr Programm geschrieben. Sie setzt sich für das Image von Hausfrauen ein und sie vergibt einmal jährlich den Titel Familienmanagerin des Jahres. Und damit sind wir mittendrin in unserem Predigttext, den wir am letzten Sonntag begonnen haben und den wir heute abschließen wollen. Sprüche 31 von Vers 10 an. Sie haben das vor sich liegen. Dieser Text gehört deshalb in unsere Reihe zum Epheserbrief, weil Paulus im Epheserbrief, wir sahen das, ja ausführlich über das Thema Ehe und Familie spricht. Paulus, wir wissen das, war selbst ein Single. Ein Single aus Überzeugung. Er wusste, dass man auch als Alleinstehender ein erfülltes Leben führen kann. Und er sah sich von Gott in diese spezielle Lebensführung hineingestellt. Und wir wissen natürlich auch, dass es Ehen gibt, die keine Kinder haben. Und auch darin liegt eine ganz besondere Chance. Wie viel Gutes ist Gemeinden schon getan worden durch Ehepaare, die alle Zeit frei hatten, weil sie sich nicht um Kinder zu kümmern hatten, die sie in andere investieren konnten. Und auch dieser Weg kann von Gott mit einem ganz besonderen Segen ausgestattet sein. Aber der Regelfall, wie er in der Schöpfungsordnung von Gott vorgesehen ist, der Regelfall ist die Familie. Und deswegen hat Paulus auch darüber geschrieben. Und auch in dem Bereich ist es nun wichtig, dass sich die Christen, dass sich die Gemeinde in der Welt bewähren. Es geht immer wieder um die eine Frage, werden wir von den Meinungen, von den Trends, von den Ideologien der Gesellschaft geprägt oder leben wir bewusst nach dem Modell, das der lebendige Gott uns in seinem Wort vorgegeben hat? Es gibt keinen dritten Weg. Wenn wir nicht bewusst nach Gottes Modell leben, werden wir früher oder später in die Schiene der Ideologien und Trends hineingeschoben. Es gibt keinen dritten Weg, kein Vakuum. Und dieses Modell Gottes, das steht nicht nur im Neuen Testament, sondern das gibt es teilweise auch schon im Alten Testament und deswegen haben wir am letzten Sonntag einen Text aus dem Alten Testament herangezogen, den Paulus bei seinen Lesern vorausgesetzt hat, nämlich Sprüche 31. Wir sahen, da spricht die Mutter eines Königs und sie gibt diesem Herrn Sohn Leitlinien für sein künftiges Leben, für seine Lebensführung. Sie sagt ihm, dass er mit Alkohol verantwortungsbewusst umgehen soll, dass er sich für die Schwachen einsetzen muss, dass es wichtig ist, als Richter auch den Armen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. All das gibt sie ihm mit auf den Weg. Und dann kommt sie zu ihrem wichtigsten Thema, wie findet er die richtige Ehefrau? Und wir haben diesen Text letztes Mal schon einmal gelesen und wollen dies noch einmal im Zusammenhang tun. Gott selbst hat den Stempel seiner Autorität auf diesen Text gesetzt. Das ist nicht einfach nur die Lebensweisheit einer klugen Königsmutter, sondern es ist zugleich das Wort des lebendigen Gottes, das er in den Kanon seines heiligen Wortes hineingenommen hat. Und so lassen Sie uns dieses jetzt miteinander lesen. Sprüche 31 ab Vers 10. Wohl dem, wem eine tüchtige Frau beschert ist. Die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. tüchtige Frau, haben wir gesagt, kann man auch übersetzen, wem eine starke Frau, eine charaktervolle Frau beschert ist. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ihre Nahrung bringt sie von Ferne. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und dem Gesinde, was ihm zukommt. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt, ihr Licht verlischt es nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken, als nach der Spinnrolle, und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet die Hände aus zu den Armen und reicht ihre Hand den Bedürftigen. Sie fürchtet für die Ihren, nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht. Das kann man am besten übersetzen, sie überwacht die Vorgänge in ihrem Hause. Und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie. Es sind wohl viele tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke sollen sie loben in den Toren. Wir hatten letztes Mal gesehen, das Frauenmodell der Bibel unterscheidet sich gründlich von dem, was heute in einer aggressiven Koalition von Feminismus und Familienpolitik propagiert wird. Dort in dieser Koalition tut man alles, um die Polarität der Geschlechter immer mehr zu verwischen und einzuebnen. Um die Unterschiedenheit von Mann und Frau immer mehr auszulöschen, bis auf diesen kleinen Unterschied, der eben in der Biologie gegeben ist. Gottes Modell dagegen geht einerseits von der absoluten Gleichwertigkeit von Mann und Frau aus, aber zugleich sagt die Bibel, gemäß der Schöpfungsordnung sind Mann und Frau in ihrem Wesen verschieden und deshalb haben sie auch verschiedene Aufgabenschwerpunkte. Und wenn man das nur oberflächlich betrachtet, könnte man denken, ja, haben da nicht die strengen Moslems recht, die doch sehr stark den Unterschied von Mann und Frau betonen und sich gegen jegliche Gleichmacherei zur Wehr setzen. Entspricht das dann nicht dem muslimischen Frauenbild? Nun, bei genauerer Betrachtung wird aber deutlich, dass das biblische und das vom Islam gelehrte Frauenmodell überhaupt nicht zusammenpassen. Die Bibel lehrt die absolute Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Die Bibel lehrt die Monogamie, ein Mann und eine Frau, die völlige Hingabe der Frau, von der wir letztes Mal sprachen, diese Treue und Hingabe eines Menschen an einen Menschen, das ist keine Einbahnstraße. Das gilt für den Mann genauso wie für die Frau. Ein Christ darf nicht 4 Ehefrauen haben. Dann ein weiterer Unterschied zwischen Bibel und Koran. Die Bibel macht deutlich, dass der Mann eine Führungsverantwortung hat. Wir sprachen darüber im Zusammenhang vom Epheser 5. Aber das gibt ihm nicht das Recht, die Frau zu beherrschen. Sondern diese Führungsverantwortung gibt ihm vielmehr, legt ihm die Pflicht auf, sein Leben für seine Frau aufzuopfern und einzusetzen. Und da hinein passt dann auch ein weiterer Unterschied. Die Bibel lässt nicht zu, dass ein Ehemann seine Frau schlägt. Im Koran ist das aber eindeutig vorgesehen. Wenn Sie etwa Sure 4 Absatz 38 lesen, dann heißt es dort, die Männer sind den Weibern überlegen, wegen dessen, was Allah den einen vor den anderen gegeben hat. Und weil sie von ihrem Geld für die Weiber auslegen. Und dann heißt es weiter, diejenigen Frauen aber, für deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet, warnt sie, verbannt sie in die Schlafgemächer und schlagt sie. So steht es in Sure 4 Absatz 38. Und das ist etwas, was die Bibel natürlich total verbietet. Der Mann darf seine Frau nicht schlagen. Umgekehrt auch nicht. Also wir müssen festhalten, das biblische Modell unterscheidet sich fundamental von dem, was der Koran lehrt. Und deswegen müssen wir jetzt genauer hinsehen, was wird denn nun hier über das Wesen der Frau, über ihre spezielle Aufgabe als Ehefrau und Mutter gesagt. Letzten Sonntag hatten wir das erste Profil gesehen, das diese Frau ausmacht, in den Versen 10 bis 12. Sie ist erstens eine Ehefrau mit Hingabe. Die Frau nach Gottes Plan ist eine Ehefrau mit Hingabe, hatten wir gesehen. Die wichtigste Aufgabe für sie ist ihr Mann. Und wie sie die Ehe führt, ist die entscheidende Grundlage dafür, wie sie auch ihre Kinder erzieht. Wie die beiden ihre Ehe führen, ist die entscheidende Grundlage dafür, welches Verständnis von Ehe die Kinder zu Hause miterleben. Also das war das erste Profil, was wir letztes Mal studiert haben. Sie ist eine Ehefrau mit Hingabe. Und dann zeigt dieser Bibeltext ein zweites Profil. Zweitens, sie ist eine Managerin mit Freude. Sie ist eine Managerin mit Freude. Der Text geht von einer Ehefrau mit einem großen Haushalt aus, die auch noch Bedienstete dabei hat. Man kann so nicht alles ganz nahtlos übertragen. Heute haben die Ehefrauen in der Regel keine Hausbediensteten mehr. Aber es wird eine Grundlinie deutlich. Und wenn wir das lesen, was hier steht, dann merken wir, diese Frau, die strotzt geradezu vor Energie und Aktivität. Wenn das in Vers 13 losgeht, sie geht mit Wolle und Flachs und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, das ihre Nahrung von Ferne bringt. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und dem Gesinde, was ihm zukommt. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihm. Also das strotzt geradezu vor Energie. Und in Vers 27 wird das dann alles zusammengefasst. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Hause und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Sie hat also den Schwerpunkt, den eindeutigen Schwerpunkt auf dem Innendienst, diese Frau. Ich will hier gleich sagen, die Bibel spricht nicht grundsätzlich gegen eine außerhäusige Berufstätigkeit der Frau. Wenn wir an Lydia denken, die erste bekannte Christin in Europa, das war eine Geschäftsfrau. Sie hatte eine Firma für Stoffe und lebte wahrscheinlich ohne Familie. Wir erfahren nirgendwo etwas von einer Familie, können das aber nur vermuten. Also es gibt kein stures Gesetz an dieser Stelle. Aber doch gibt es eine Grundausrichtung, eine Leitlinie. Und die heißt, der Mann ist in erster Linie für den Außendienst zuständig und die Frau für den Innendienst. Das ist keine bürgerliche Spießermoral, sondern das ist Gottes guter Plan für eine erfüllte Familie. Für ein Haus, in dem es Geborgenheit gibt, für ein Haus auch, in dem die Kinder immer jemanden haben, zu dem sie kommen können. Was meinen Sie wohl, von wem diese Sätze stammen? In den Jahren unserer schwierigen und heroischen Geschichte haben wir es versäumt, den besonderen Rechten und Bedürfnissen der Frauen, die mit ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau und ihrer erzieherischen Funktionen zusammenhängen, genügend Beachtung zu schenken. Das haben wir versäumt. Heute engagieren sich die Frauen in der wissenschaftlichen Forschung. Sie arbeiten auf Baustellen, in der Industrie, im Dienstleistungssektor und haben daher nicht mehr genügend Zeit, um ihren täglichen Pflichten zu Hause nachzukommen, dem Haushalt, der Erziehung der Kinder und der Schaffung einer familiären Atmosphäre. Wir haben erkannt, dass viele unserer gesellschaftlichen Probleme im Verhalten vieler Kinder und Jugendliche, in unserer Moral, Probleme der Kultur und der Produktion zum Teil durch die Lockerung der familiären Bindungen und die Vernachlässigung der familiären Verantwortung verursacht wurden. Das ist ein paradoxes Ergebnis unseres ernsthaften Wunsches, die Frau dem Mann in allen Bereichen gleichzustellen. Mit der Perestroika, jetzt wissen Sie, woher es kommt, mit der Perestroika haben wir angefangen, auch diesen Fehler zu überwinden. Aus diesem Grund führen wir jetzt in der Presse, in öffentlichen Organisationen, bei der Arbeit und zu Hause hitzige Debatten über die Frage, was zu tun ist, um es den Frauen zu ermöglichen, zu ihrer eigentlichen weiblichen Lebensaufgabe zurückzukehren. Sie wissen, wer das geschrieben hat, 1989, also 17 Jahre vor Eva Herrmann, hat das Michail Gorbatschow geschrieben in seinem Buch über die Perestroika. Es ist hochinteressant, wie dort einfach bestimmte Beobachtungen gemacht werden. Und 2000 Jahre vor Gorbatschow, schreibt der Apostel Paulus das im Brief an Titus, wir haben es eben schon gehört, was die erfahrenen Christinnen den jungen Frauen in der Gemeinde beibringen sollen. Ich erinnere das nochmal. Sie sollen, heißt es in Titus 2, Vers 4 bis 5, die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Sie sollen besonnen sein, keusch und dann steht hier häuslich und gütig. Und häuslich, das Wort im Griechischen, ist eine Zusammensetzung aus dem Wort Haus und Arbeit. Oikurgos, Haus, Arbeit, die Arbeit im Haus. Das ist hier gemeint. Also mit häuslichen Arbeiten befasst, in der englischen Übersetzung heißt es Keepers at Home. Damit ist nicht gemeint, dass Frauen keine Ausbildung machen sollen, dass sie gewissermaßen im Haus versteckt und eingesperrt werden sollen mitnichten. Damit ist erst recht nicht gemeint, dass sie die Arbeitssklaven ihrer Männer und Kinder werden sollen. Das schon gar nicht. Aber damit ist der verantwortungsvolle Aufgabenbereich beschrieben, den die Mutter nach Gottes Schöpfungsordnung in erster Linie ausfüllen soll. Sie soll das Haus von innen gestalten. Der Mann soll sie dabei unterstützen. Aber es ist ihre Hauptaufgabe. Sie ist die verantwortliche Managerin an dieser Stelle. An dieser Stelle. Die tägliche Fürsorge, das Beständige. Die Mutter, die den Kindern zeigt, wie Gottes Nähe bis in die letzten Winkel unseres normalen Alltagslebens hineinreicht. Das ist erstmal die Mutter. Und das kann sie nur sein, wenn sie da ist. Wenn sie nah dran ist an den Kindern. So wie die Mutter ja auch in den 9 Monaten vor der Geburt das Vorrecht hat und natürlich auch die Mühe, besonders nah an den Kindern dran zu sein. Natürlich, der Vater darf sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Er muss die Mutter unterstützen. Der Vater hat eine wichtige Verantwortung in der Erziehung. Das werden wir nächsten Sonntag sehen, wenn wir dann über Epheser 6, Vers 1 bis 4 reden, wo es dann um die Frage geht, wie soll das nun umgesetzt werden in die Erziehung? Darüber werden wir nächsten Sonntag sprechen. Da hat der Vater eine enorme Bedeutung. Aber die Mutter ist die Managerin des Hauses. Und dafür braucht sie sehr viel. Sie braucht ein liebevolles Herz, einen klaren Verstand und ein starkes Selbstbewusstsein unserer Gesellschaft. Aber sie braucht vor allem die Unterstützung ihres Mannes. Also, Titus 2, Vers 4, mit häuslicher Arbeit befasst. Und in 1. Timotheus 5, Vers 14 sagt Paulus etwas, das in die gleiche Richtung zielt. Da sagt er, so will ich nun, dass die Jüngeren Witzen wieder heiraten, Kinder zur Welt bringen und dann sagt er, den Haushalt führen. Und da steht ein herrliches griechisches Wort wieder für Haus, oikodespoteo. Sie soll der Despot des Haushalts sein, die Mutter. Das ist hier gemeint. Sie soll den Haushalt beherrschen, den Haushalt führen. Als Ärztin, Trösterin, Organisatorin oder in all diesen Funktionen, die auch in dem Werbespot vom Anfang der Predigt vorgekommen sind. Das soll sie machen. Und so wird sie ein Vorbild sein für viele andere, die an ihrem Haus ablesen können, welcher Segen auf Gottes guter Ordnung ist. Das ist die Grundidee. Managerin, ja, und dann zeigt Sprüche 31, wie sich das im Einzelnen vollzieht. Ganz interessante Details. Sehen Sie mal Vers 13. Sie geht mit Wolle und Flachs um. Also Wolle war für Wärme und Flachs, Linnen, das war eigentlich für die Schönheit. Sie soll also es warm machen und angenehm, aber auch schön. Und dann heißt es hier, sie arbeitet mit ihren Händen. Aber das heißt nicht, dass ihr Kopf dabei unbeteiligt ist. Da kommen wir noch drauf. Und dann wird etwas betont. Es ist so herrlich, dieser Ausdruck, sie arbeitet gerne mit ihren Händen. Diese Frau, die hat eine ganz positive Grundeinstellung, weil sie die Menschen liebt, für die sie da ist. Wörtlich kann man das übersetzen, sie arbeitet mit der Wonne ihrer Hände. Und in einer syrischen Übersetzung heißt es, ihre Hände sind aktiv gemäß der Freude in ihrem Herzen. Ihre Hände sind aktiv gemäß der Freude in ihrem Herzen, weil sie weiß, für wen sie es tut und warum sie es tut. Diese Selbsthingabe macht diese Frau nicht griesgrämig, sondern frei. Und wissen Sie, ich finde es unverschämt, wenn immer behauptet wird, besser eine zufriedene Karrieremutter als eine unzufriedene Hausfraumutter. Hier wird immer von vornherein vorausgesetzt, die Mutter, die außerhäuslich einem Beruf nachgeht, die ist zufrieden deshalb. Und die Mutter, die zu Hause ihre Verantwortung wahrnimmt, ist deshalb unzufrieden. Das ist Manipulation im höchsten Maße. Nein, hier wird gesagt, sie arbeitet gern. Na klar, hat die auch mal schlechte Laune. Klar sagt die auch, Menschenskinder, ich mach's immer wieder sauber und ihr macht's immer wieder dreckig. Und ich stehe 2 Stunden in der Küche und dann ist es in 15 Minuten aufgegessen. Und so. Das ist natürlich auch mit mancher Frustration und Ärger verbunden. Das ist ganz klar. Aber es geht immer wieder um die Frage, was ist die Grundhaltung? Und sie lässt sich was einfallen. Sie sorgt wirklich für gutes Essen hier. Vers 14. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ihre Nahrung bringt sie von fern. Sie holt also auch mal ausgefallene Sachen heran. Und ich denke, das wird deshalb hier erwähnt, weil es zeigt, dass diese Frau ihren Dienst mit Liebe ausführt. Sie setzt ihren Leuten nicht einfach ständig nur irgendein Fastfood vor. Und dann Vers 15 macht ihren Engagementgrad, den Grad ihres Engagements deutlich. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und dem Gesinde, was ihnen zukommt. Sie ist also in der Menschenführung engagiert. Das zeigt sich hier daran, dass sie den Hausbediensteten die Arbeit zuteilt. Jedenfalls diese Frau ist voll beschäftigt. Und wenn man sieht, was sie alles machen muss, dann kommt es einem gerade lächerlich vor, was wir letztens in der Behauptung des Bundesfamilienberichts gelesen hatten, in dem ja behauptet wird, die Hausfrauen würden sich einen schönen Lenz machen auf Kosten der Gesellschaft. Also wer dieses Kapitel Sprüche 31 liest, der wird das nicht mehr glauben können. Und im Übrigen, das darf ich hier nur als Fußnote hinzufügen, hat dieses Familienunternehmen, dem Meinungsforschungsinstitut Allensbach den Auftrag gegeben, anlässlich dieser Familienstudie der Bundesregierung noch eine andere Familienstudie dagegen zu setzen. Und dabei kam dann etwas ganz anderes heraus. Da kam dann heraus, die Befragung von 2080 repräsentativ ausgewählten Personen wurde da vorausgesetzt. Da kam dann heraus, dass die Befragung von Müttern mit zwei kleinen Kindern ergab, dass die durchschnittliche Arbeitsbelastung bei rund 12 Stunden pro Tag liegt. Und beinahe die Hälfte aller Mütter sagte, sie haben maximal 1 Stunde Freizeit am Tag. Und 15% sagten sogar, sie hätten zeitweilig überhaupt keine Freizeit. Also man kann mit Studien auch anderes beweisen, als dass die Bundesregierung neulich versucht hatte. Das nur noch mal zur Klarstellung. Diese Frau hier, die tätigt Investitionen, sehen Sie Vers 16. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie macht also auch Dinge, die für die wirtschaftliche Situation der Familie wichtig sind. Sie lässt sich was einfallen. Und nun fragen Sie, woher hat die das Geld? Sehen Sie mal Vers 19. Sie streckt ihre Hände nach der Spinnrolle und ihre Finger fassen die Spindel. Und dann Vers 24. Sie macht einen Rock und verkauft ihn. Einen Gürtel gibt sie dem Händler. Also diese Frau weiß mit Geld umzugehen. Sie ist geschäftstüchtig. Das hat man ja auch von Martin Luthers Frau immer wieder gelesen. Der Käthe, also er selbst soll ja wohl haushaltspraktisch nicht so besonders begabt gewesen sein. Das haben manche Theologen so an sich. Aber er hat die richtige Frau bekommen und die hat dafür gesorgt, dass die Familie nicht verarmt ist. So ist es auch bei dieser Frau. Dann Vers 27. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus. Das fasst alles zusammen. Also, das ist das zweite Profil der Frau nach Gottes Plan. Sie ist die Managerin mit Freude. Sie ist die Familienmanagerin mit Freude. Und jetzt kommt das nächste. Drittens, sie ist, das ist das dritte Profil, Fürsorgerin mit Güte. Auch eine wichtige Aufgabe. Drittens, Fürsorgerin mit Güte. Sehen Sie Vers 20. Sie breitet ihre Hände aus zu den Armen und reicht ihre Hand den Bedürftigen und sie fürchtet für die Ihren, nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Also sie kümmert sich um die Armen. Ihr Horizont endet nicht an der Grenze ihrer Wohnung oder ihres Gartens. Sie freut sich über ihr Glück, aber sie weiß, dass es Menschen gibt, denen es auch ganz anders geht. Sie ist nicht so eine einseitige Glucke, die nur ihre eigenen Leute im Blick hat und sagt, alles andere kommt dann irgendwann mal später, das ist nicht so wichtig. Hauptsache mein Familienidyll, Hauptsache meine rosarote Wolke und die Welt drumherum ist mir ziemlich egal. Nein, sie kümmert sich aktiv um Menschen in Not. Sie nimmt soziale Verantwortung wahr. Sie ist bereit, würden wir sagen, sich dort, wo es möglich und sinnvoll ist, sich in der Gesellschaft zu engagieren. Überlegen wir mal, viele Ehrenämter könnten gar nicht wahrgenommen werden oder könnten nicht mit der Qualität wahrgenommen werden. Elternvertreter im Kindergarten, in der Schule, an anderen Stellen. Wie viel Arbeit in den Gemeinden könnte gar nicht getan werden, wenn es Frauen und Mütter gäbe, die eben Hausfrauen sind und entsprechend mit ihrer Zeit souverän umgehen und zu der vielen Arbeit, die sie noch tun, andere dazu nehmen. Vieles würde nicht getan, wenn es diese Frauen nicht täten. Fürsorgerin mit Güte. Sie kümmert sich auch um die anderen, aber sie kümmert sich eben auch um die eigenen Leute. Vers 21. Sie fürchtet für die Ihren, nicht den Schnee. Da steht, sie macht ihnen wollene Kleider. Und das Wort wollen heißt wörtlich doppelt. Also sie macht ihnen Kleider, die doppelt dick sind. Das heißt, dass sie auch wirklich warm eingepackt sind, ihre Leute. Dass sie nicht frieren müssen, wenn es kalt wird. Dafür sorgt sie. Und nun könnte man denken, bei so viel Arbeit, da ist diese Frau ziemlich zerzaust und unattraktiv. Aber so ist es nicht. Ihre Selbstlosigkeit, ihre Sorgen um andere führt nicht dazu, dass sie sich selbst vernachlässigt und jetzt, ich sag mal, zu einem immer verstaubten Aschenputtel wird. Sondern diese Frau nimmt ihren Schöpfer ernst. Auch das Neue Testament sagt ja, dass der Körper, unser Körper, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und so achtet auch diese Frau auf ihr Äußeres. Vers 22, sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Also Leinen, das war ein eleganter, dezenter Stoff, aber eben auch Purpur. Eine tiefrote, wunderschöne Farbe. Purpur stand zu jener Zeit für Schick und Eleganz. Also diese Dame ist auch eine Dame mit Stil. Es geht ihr also auch bei ihrer eigenen Kleidung nicht nur um die Nützlichkeit und irgendwas muss man ja anziehen, sondern auch um Schönheit. Diese Frau gestaltet sich nicht um jeden Preis als graue Maus. Eine Christin hat meiner Frau mal irgendwann erzählt, dass sie nach ihrer Bekehrung sich keinen neuen Kleider mehr gekauft hätte. Das ist vielleicht für den Mann attraktiv, was die Finanzen angeht, aber Das ist nicht der Weg, den Sprüche 31 hier vorsieht. Natürlich sagt die Bibel deutlich, Aussehen ist nicht das Entscheidende. Das wird ja in Vers 30 auch nochmal betont. Alle äußere Schönheit vergeht, das darf nicht unser Denken besetzen, dass nun ständig die Frau sich fragt, wie sehe ich aus und ist das schick. Aber, Gott hat die Welt schön gemacht. Der lebendige Gott hat uns Menschen auch ein Empfinden gegeben für Schönheit und Ästhetik. Ist ja für die Kunst auch ganz wichtig. Und das sollen wir als Christen nicht unterdrücken. Sehen Sie mal, was das Hohelied im Alten Testament über die Schönheit der Frau sagt. Also, diese Schönheit, die wächst von innen, aber sie findet auch ihren äußeren Ausdruck. Die Fürsorgerin mit Güte kümmert sich auch um ihr eigenes Erscheinungsbild, sie wird nicht ungepflegt. Und dann ein viertes Profil. Sie ist nicht nur Fürsorgerin mit Güte, diese Frau, sondern sie ist, und das ist auch ganz wichtig, viertens Lehrerin mit Einfluss. Die Frau nach Gottes Plan ist Lehrerin mit Einfluss. Verse 25 und 26. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Lehrerin kann sie nur sein, weil sie persönliche Autorität besitzt. Diese Frau ist eine starke Persönlichkeit. Kraft und Würde, Vers 25, sind ihr Gewand. Diese Frau ist ein glaubwürdiges Vorbild. Sie ist ein Mensch, der sich von dem lebendigen Gott prägen und leiten lässt. Und darum hat das Leben dieser Frau einen festen Halt. Darum kann sie getrost und gelassen in die Zukunft schauen. Sie lacht des kommenden Tages. Sie kann zuversichtlich sein, weil sie sich und die ihren in den Händen des lebendigen Gottes weiß. Und so prägt sie ihre Kinder. Und so prägt sie als Lehrerin mit Einfluss alle Leute, die irgendwie zu ihrem Haushalt gehören und mit ihr in Berührung kommen. Und an dieser Stelle wollen wir das nur als Stichwort erwähnen. Es wird ja immer wieder zu Recht gefragt, was nützt einer gebildeten Hausfrau ihre Bildung? Nun, ich denke, eine Frau sollte unbedingt, je nach Begabung, versuchen, das Beste an Ausbildung zu genießen und wahrzunehmen, was ihr möglich ist. Wenn sie eine Lehrerin mit Einfluss sein will, dann muss sie verstehen, was um sie herum passiert. Wenn sie ihrem Mann eine anspruchsvolle Gesprächspartnerin sein will, dann muss sie sich interessieren für die wichtigen Fragen. Und wenn sie von der Schule noch ein bisschen was gemerkt hat, dann kann das auch ganz nützlich sein, um den Kindern in manchen schwierigen Sachen bei den Hausaufgaben beizustehen. Ist doch schön, wenn man nicht erst eine Nachhilfe holen muss, sondern wenn einem die Mutter manches Mal so auf die Schnelle erklären und vorrechnen kann. Ist doch gut, wenn eine Frau das kann. Und im Übrigen erfordert diese umfassende Verantwortung, die wir hier schildern, ich denke, mehr Kopfarbeit von einer Frau als die meisten anderen Berufe. Also es ist wichtig, dass eine solche Frau einen weiten geistigen Horizont hat. Wie sonst will sie die ihren anleiten, mit den wirklich wichtigen Fragestellungen in dieser Welt umzugehen? Sie soll lesen, sie soll sich bilden, sie soll an der öffentlichen Debatte Anteil nehmen. Und es ist auch gut, wenn der Mann ihr dabei hilft, in diesen Zusammenhängen wirklich drin zu bleiben. Und darum sehen Sie, ist es so wichtig, dass die Eheleute nicht nur, wie man rausgefunden hat, durchschnittlich 7 Minuten am Tag miteinander reden, sondern doch, soweit es geht, auch ein wenig länger. Also, sie will Lehrerin, soll sie sein, mit Einfluss. Aber sie kriegt ihre Weisheit nicht nur durch die akademische Bildung, sondern sie lernt in erster Linie von Gott. Hier steht in Vers 26 das Wort Weisheit. Und das Buch der Sprüche zeigt, wo die wahre Weisheit herkommt, die Furcht des Herrn. Ein ehrfürchtiges Leben mit dem lebendigen Gott, das ist die Quelle der Erkenntnis, sagt die Bibel. Und so ist es bei dieser Frau. Die Quelle ihres Lehrens ist Gott. Ihr wichtigster Ratgeber für die Erziehung ist die Bibel. Sie bezieht ihre Weisheit nicht nur aus irgendwelchen Illustrierten, sondern sie will das biblische Menschenbild kennen und die biblischen Grundlagen der Erziehung. Das ist diese Frau. Und dann heißt es hier so wunderschön, auf ihrer Zunge ist die Weisung der Bundestreue. Die Bibel sagt, Gott will mit uns einen Bund schließen. Und auf diesen Bund, den der lebendige Gott uns bietet, weist diese Mutter ihre Kinder hin. Sie erzählt ihnen von Gottes Treue. Sie sagt ihnen, was der heilige Gott von unserem Leben will. Natürlich ist diese Mutter nicht allein für die Erziehung verantwortlich. Über die Erziehungsverantwortung des Mannes sprechen wir nächsten Sonntag auch nochmal. Der Vater ist der Hauspriester. Aber die Mutter hat tagtäglich ihre Aufgabe bei den Kindern aus dieser unmittelbaren Nähe des gemeinsam erlebten Alltags zu erfüllen. Und das erfordert eben auch, dass sie entsprechend Zeit für ihre Familie aufwenden und investieren kann. Und diese Zeit brauchen die Frauen und Mütter. Und es ist dann schon sehr, sehr befremdlich, wenn gerade in dem Augenblick, wo man sagt, es wäre eigentlich wichtig, wenn Mütter Zeit für ihre Kinder haben und für ihre Familie, dass dann immer sehr allergisch reagiert wird oft. Da gab es eine absurde Diskussion zu Beginn des Jahres in der Kommunalpolitik in einem Stadtteil hier von Hannover in Langenhagen. Da hat eine Bürgermeisterin eben gesagt, dass sie wieder kandidieren werde. Und einer ihrer politischen Kontrahenten hat dann bei einem Neujahrsempfang einen kleinen Spaß gewagt und hat gesagt, die schwangere Amtsinhaberin sollte doch möglichst abgewählt werden, weil ihr Kind einen Anspruch auf die Betreuung durch die eigene Mutter habe. Und was meinen Sie, was das für ein Aufschrei in der Presse gegeben hat? Man hat den Rücktritt dieses Mannes gefordert, man hat sich beschwert, in welchem Jahrhundert er denn leben könne und hat es für eine absolute Zumutung gehalten, dass er, obwohl er meint, einen guten Spaß zu machen, nun der Bürgermeisterin nahelegt, es wäre doch besser, wenn sie abträte und sich dann mehr um ihr Kind kümmern könnte. Ja? Verstehen Sie, über alles darf man Scherze machen in unserer Gesellschaft. Über die Bibel, über Jesus Christus, das ist alles erlaubt und nicht schlimm. Nur darüber, dass eine Bürgermeisterin von ihrem gerade geborenen Kind möglicherweise mehr gebraucht wird als von den Bürgern ihrer Kommune. Darüber darf man keine Scherze machen. So viel zur Meinungsfreiheit und so viel zum geistigen Klima, in dem wir leben. Und ich denke, hier haben wir als Christen einige Aufgaben vor uns, zur Meinungsbildung entsprechend auch unseren Beitrag zu leisten. Wenn die Frau eine Lehrerin mit Einfluss sein will, dann muss sie auch nahe dran sein an ihren Leuten. Und dann hat sie auch das entsprechende Einfühlungsvermögen, um zu wissen, was die Einzelnen brauchen. Und dann hat sie Einfluss. Überlegen Sie, Mütter prägen die nächste Generation. Mütter prägen die künftigen Politiker und Forscher und Lehrer. Und Mütter prägen die künftigen Väter und Mütter prägen die künftigen Mütter. Das prägen alles die Mütter. Der Kirchenvater Augustin hat zu Recht gesagt, gebt mir Mütter und ich verändere die Welt. Augustin wusste, was eine Mutter bedeutet. Er hatte selber eine sehr starke Mutter namens Monika und die war ungemein wichtig für seine eigene Bekehrung gewesen. Oder Wilhelm Busch, der Evangelist, der wurde mal gefragt in einer Theologenrunde, wer ihn denn theologisch am stärksten beeinflusst habe. Und die Leute erwarteten dann, dass er einen der bekannten Professoren sagen würde, also Karl Heim oder Schlatter oder so. Und Wilhelm Busch antwortete ganz frank und frei, meine Mutter. Meine Mutter hat mich theologisch am stärksten beeinflusst, weil sie mir die Bibel nahegebracht hat. Und weil ich von ihr gelernt habe, den Alltag in der Perspektive Gottes zu leben. Und auch Churchill hat gesagt, als für eine Biografie die ganze Liste seiner Lehrer zusammengestellt war, hat er zu dem, der das tat, gesagt, Sie haben vergessen, den größten meiner Lehrer zu erwähnen, nämlich meine Mutter. Also Lehrerin mit Einfluss, das ist ihre Aufgabe. Und dann ein vorletztes, diese Dame, die ist nicht nur Ehefrau mit Hingabe, Managerin mit Freude, Fürsorgerin mit Güte, Lehrerin mit Einfluss, sondern sie ist Mutter mit Herz. Sie ist Mutter mit Herz. In Vers 26 steht, sie gibt gütige Weisung. Und wenn Sie sich nochmal in diesen Text hineinversetzen, dann ist dieser Text bestimmt von einer Atmosphäre, die von der Ausstrahlung dieser Frau lebt. Klar, die hat auch mal schlechte Laune, sagten wir schon, aber der Grundzug ihres Lebens und ihres Dienstes ist die Freude. In Vers 13 steht, sie arbeitet gerne. In Vers 25 steht, sie lacht des kommenden Tages. In Vers 26 heißt es, ihre Weisung ist gütig. Und wir sehen, wie liebevoll die mit ihren Leuten umgeht, wenn sie für die Nahrung sorgt, wenn sie sich um warme Kleider und um schöne Kleider bemüht. Diese Frau ist wirklich von der Liebe und Güte zu den ihr Anvertrauten geprägt. Es fällt auf, dass die Kinder dieser Frau wichtig sind, aber nicht das einzige Thema. Es geht nicht ständig nur um die Kinderlein in diesem Text. Also diese Mutter ist keine Klucke, die von früh bis spät nur Angst hat, dass den Kinderchen etwas fehlen könnte und darüber alles andere vernachlässigt. Das ist sie nicht. Und doch ist sie da für die Kinder. Und die Kinder spüren das. Und es ist ein lebendiger Draht vorhanden. Und das gibt den Kindern eine starke Geborgenheit. Die Frage nach der Atmosphäre in der Familie, die Frage, ob jemand da ist oder nicht, ist auch für die Älteren ganz wichtig. Wenn ich irgendwo draußen bin im Schulalltag und mich bewähren muss und weiß, da ist jemand, in der Regel, wenn du nach Hause kommst, dann kannst du die Sachen loswerden, die dich bewegen. Dann ist einer da, der dich umsorgt. Was gibt das Kindern für eine Stärke, für einen Rückhalt, für eine Geborgenheit? Und die Söhne dieser Frau, die wissen das auch zu würdigen, die stehen hier stellvertretend für die Kinder. In dieser Familie heißt es nicht, ja, und das ist nun der Dank. Ich habe viel für sie eingesetzt und jetzt gehen sie einfach nur von der Fahne. Sehen Sie mal, wie die Söhne hier reagieren. Das ist vorbildlich für uns Söhne. Da heißt es, ihre Söhne stehen auf und preisen sie und ihr Mann lobt sie. Das Gute über diese Frau wird nicht erst im Nachruf gesagt, irgendwo in einer Beerdigungsanzeige geschrieben, sondern in diesem Hause ist die Atmosphäre so, dass man sich auch gegenseitig sagt, wie sehr man einander schätzt. Dass man sich das auch offen sagt, dass man sich das vielleicht auch mal in Gegenwart der anderen Familienmitglieder sagt. Da ist eine gesunde emotionale Basis da, könnte man formulieren, dass man den Mut hat, sich auch mal zu loben in der Familie und zu sagen, Mensch, bin ich froh, dass du das so gemacht hast und was hat mir das jetzt geholfen? Und eine solche emotionale Basis wird geschaffen durch eine Mutter mit Herz. Nicht nur die Söhne sprechen das aus, sondern auch ihr Ehemann. Es ist auch wichtig, dass die Männer mal loben. Da heißt es, es sind wohl viele tüchtige Frauen, du aber übertriffst sie alle. Hören Sie, welche tiefe Zuneigung in diesen Worten zum Ausdruck kommt und wie wichtig es ist, dass sie ausgesprochen werden. Dass der Mann nicht einfach sagt, du weißt ja, dass ich dich liebe, muss ich ja nicht ständig sagen. Sondern, dass es mal gesagt wird. Dass es auch ruhig mal gesagt wird in Gegenwart der Kinder. Nicht als Lippenbekenntnis, nicht als psychologischer Trick, damit die Frau wieder lieber arbeitet, sondern als Ausdruck echter Wertschätzung. Als Ausdruck dessen, was in unserem Herzen wirklich ist. Wissen Sie, wenn eine Frau so etwas leisten will, wie hier beschrieben ist, dann braucht sie einen starken Rückhalt. Und dennoch, das allein macht diese Frau noch nicht zu der Frau, die sie ist. Wie wird man so? Wo steckt ihr Geheimnis? Was ist der Schlüssel zu dieser farbigen Persönlichkeit? Sie ist eine Ehefrau mit Hingabe, Managerin mit Freude, Fürsorgerin mit Güte, Lehrerin mit Einfluss und Mutter mit Herz. Was ist sie noch und vor allem anderen? Die Antwort auf diese Frage finden wir ganz am Schluss. Diese Frau ist zuerst und zuletzt eine Frau mit Gott. Das ist das sechste und letzte Profil. Frau mit Gott. Da heißt es, lieblich und schön sein ist nichts, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die soll man loben. Wir hatten vorher gesehen, dass diese Dame durchaus Wert auf ihr Äußeres legt. Aber sie weiß, das ist nicht das Entscheidende. Sie weiß, alle äußere Schönheit vergeht und macht nicht den eigentlichen Menschen aus. Entscheidend ist, wie diese Frau zu Gott steht. Und das hat dann möglicherweise auch Rückwirkungen auf ihr Äußeres. Also meine Großmutter hat immer behauptet, wenn Mädchen sich bekehren, dann würden sie auch schöner. Ist vielleicht was dran, weil das Innere nach außen wirkt. Aber das Entscheidende dieser Frau ist ihre Gottesfurcht. Sie hat ein lebendiges Verhältnis zu dem lebendigen Schöpfer ihres Lebens. Und seit dem Neuen Testament, sie gehört zu Jesus Christus als ihrem Herrn. Sie vertraut ihm, sie folgt ihm, sie schöpft aus seiner Kraftquelle. Diese Frau ist bereit, auf das Wort des lebendigen Gottes mehr zu achten als auf alles andere. Sie liest die Bibel. Sie glaubt an Jesus als ihren persönlichen Herrn. Sie gehört zur Gemeinde. Und in ihrer Bindung an Gott hat diese Frau die Freiheit, sich ganz für andere einzusetzen und zu verzehren. Und so kann sie mutig im Widerspruch zu allen möglichen sogenannten Konzepten der Moderne stehen, weil sie eine starke Frau ist. Und könnten Sie sich vorstellen, dass diese Frau jemanden, der sie fragt, sagen würde, ich bin nur Hausfrau? Ist unvorstellbar. Was für ein Geschenk für ihren Mann, was für ein Geschenk für ihre Kinder. Matthias Claudius hat so über seine Frau gedacht. Und er hat es in einem wunderschönen Gedicht zum Ausdruck gebracht. Er hat seiner Frau diese Worte geschrieben. Ich danke dir, mein Glück in diesem Leben. Ich war wohl klug, dass ich dich fand. Doch fand ich nicht. Gott hat dich mir gegeben. So segnet keine andere Hand. Das kann auch der Mann dieser Frau sagen, die hier beschrieben wird. Und so kommen wir zum Schluss und sehen, das ist kein verstaubter Text aus einer alten Zeit, sondern dieser Text ist für uns, die wir das jetzt im 21. Jahrhundert studieren können, eine enorme Herausforderung. Es ist eine enorme Herausforderung an die Ehemänner. Nämlich an uns richtet sich die Frage, helfen wir unseren Frauen, so zu leben und so zu werden, wie es hier beschrieben ist? Stärken wir ihnen den Rücken in ausreichendem Maße, damit sie diese Arbeit überhaupt auf sich nehmen können? Es ist eine Herausforderung auch für die Frauen, die mit der Belastung leben, dass sie Beruf und Familie unter einen Hut bringen müssen. Und manchmal geht das für bestimmte Zeit einfach nicht anders. Und diese Frauen sollten sich fragen von diesem Text her, wie will ich die Gewichte in meinem Leben verteilen? Wie will ich die Prioritäten in meinem Leben setzen? Und könnte es nicht sein, dass hier ein Konzept ist, mit dem sie sich mittelfristig für ihr Leben, ihre Ehe, ihre Familie nochmal eine ganz neue Tür öffnen würden? Und könnte es sich manchmal nicht auch lohnen, für eine bestimmte Zeit auf finanzielle Spielräume zu verzichten, die man durch eine zweite Berufstätigkeit gewinnt, wenn man dafür anderes gewinnt? Und die Herausforderung an die jungen Mädchen heißt, was strebt ihr an? An welchen Frauen nehmt ihr euch ein Vorbild? Von wem lasst ihr euch eure Ideale und eure Ziele vorgeben für die Zukunft? Könnt ihr euch vorstellen, eine solche Frau zu werden? Und die jungen Männer müssen sich fragen, was für eine Frau suche ich eigentlich? Nach welchen Maßstäben wollt ihr eure zukünftige Frau suchen? Welche Mutter wünscht ihr euch für eure Kinder? Das ist auch keine unwichtige Frage, die man sich stellen sollte. Von welcher Frau kann ich wirklich vertrauensvoll erwarten, dass sie meine Kinder so erziehen wird, wie es gut und im Sinne Gottes richtig ist? Dieser Text gibt uns eine großartige Hilfe. Und er macht nochmal deutlich, das Wichtigste an dieser Frau ist, dass sie wirklich gläubig ist. Dass ihr Leben dem lebendigen Gott gehört. Und dass von daher all die anderen Lebensbereiche dann ihre richtige Ausrichtung finden. Und schließlich und endlich, dieser Text ist eine ganz starke Ermutigung für alle Ehefrauen und Mütter, die es wagen, nach Gottes Leitbild zu leben. Die es wagen, in ihrer Gesellschaft, in dieser Gesellschaft gegen den Strom zu schwimmen. Die der aktuellen Frauenpolitik und dem aktuellen Feminismus mutig und profiliert und möglicherweise auch provokativ das vorwärtsgerichtete biblische Modell entgegenleben. Und Vers 31 sagt, diese Frauen verdienen besondere Anerkennung. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke, sollen sie loben in den Toren. Gott fordert uns auf, diese Frauen zu loben, diesen Frauen zu danken. Und die uns alle daran erinnern, der Schöpfer weiß am besten, was seine Leute brauchen. Lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen. Wie viele Menschen bewundern die 10 Gebote? Und sagen, ja, wenn alle nach den 10 Geboten leben würden. Und wie viele Menschen loben die Bergpredigt von Jesus und sagen, ja, wenn die Bergpredigt doch nur maßgeblicher würde. Bedenken Sie bitte, derselbe Gott, der uns die 10 Gebote gegeben hat und der uns die Bergpredigt gegeben hat, ist der Gott, der uns auch dieses Modell vor Augen stellt für das Zusammenleben in der Familie. Gottes Wort ist zeitlos gültig. Und so wie sich in jedem Jahrhundert die Menschen wieder entscheiden mussten zwischen den Trends ihres Umfeldes und dem Wort Gottes. Paulus musste sich entscheiden im ersten Jahrhundert zwischen den Trends seiner Umwelt und dem Wort Gottes. Hier, der Sohn der Lemuel, dieser König, musste sich entscheiden 1000 Jahre früher. Zwischen den Trends seines Umfeldes und den Vorgaben des Wortes Gottes. Genauso müssen wir uns immer wieder entscheiden, worauf wir bauen wollen. Wollen wir auf das bauen, was gerade der Political Correctness entspricht, auf das, was gerade modern ist, auf das, was gerade von der Mehrheit propagiert wird, oder wollen wir in unserer Lebensgestaltung bauen auf Gottes ewig gültiges Wort? Gott hat versprochen, dass es sich lohnt, ihm zu gehorchen. Und Gott verspricht unseren Familien keine heile Welt ohne Probleme. Aber Gott will aus unseren Familien Häuser machen, wie die Bibel sagt. Familien, Häuser, das heißt Orte der Geborgenheit, Orte der Zuflucht. Gott will aus unseren Familien Orte der Freude machen und Orte des Lernens. Gott will, auch wenn eine Familiensituation mal verfahren und schwierig sein kann, auch aus diesen verfahrenen und schwierigen Situationen wieder herausführen. Orte der Freude und des Lernens will er aus unseren Familien machen und Orte des Aufbruchs. Unsere Familien als Orte des Aufbruchs, von wo aus wir diese Welt herausfordern und sie zu Christus rufen. Und so will Gott aus unseren Familien Orte machen, in denen er die Richtung vorgibt und in denen deshalb seine Liebe wohnt. Wenn wir uns darauf einlassen, dann werden wir staunen, wie Gott in unser Leben eingreift. Und sein Friede, der höher ist als unsere ganze begrenzte Vernunft, der wird uns und unsere Familien bewahren bis zum Ziel. Amen.